RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Indien ist ein Flugzeug der Gesellschaft Air India abgestürzt. Von den insgesamt 242 Menschen an Bord hat offenbar nur ein Passagier überlebt. Das Flugzeug stürzte in ein Wohngebiet. Auch dort kamen Menschen ums Leben. Wie viele genau, ist noch unklar. Das Unglück passierte im Nordwesten des Landes, kurz nach dem Start am Flughafen der Millionenstadt Ahmedabad.
Eine Flughafenkamera und ein Handyvideo zeigen die Boeing kurz nach dem Start. Das Flugzeug kommt nur auf 200 Meter Höhe, sinkt dann und zerschellt direkt hinter dem Flughafen in Ahmedabad im nordindischen Bundesstaat Gujarat. Die Maschine stürzt in ein Wohngebiet. Der Flughafen liegt mitten in der Millionenstadt. Ich war zu Hause. Es fühlte sich wie ein Erdbeben an. Ich wusste nicht, dass es ein Flugzeug ist, aber draußen habe ich es dann gesehen. Es waren 230 Passagiere und 12 Crewmitglieder an Bord. Zunächst hieß es, niemand hat den Absturz überlebt, aber es gibt laut indischen Medienberichten diesen Überlebenden. Es soll ein britischer Staatsbürger sein, der fast unverletzt zum Krankenwagen geht. Auch am Boden gibt es laut Polizei zahlreiche Opfer. Viele Menschen sterben, als das Flugzeug inmitten mehrerer Wohnheime für Mediziner explodiert. Die Boeing 787 Dreamliner war auf dem Weg zum rund 7000 Kilometer entfernten Flughafen London Gatwick und war deswegen voll betankt. Gerade der Start ist bei Flugzeugen eine schwierige Phase.
Deswegen ist allein schon durch die Nähe des Bodens einfach der Handlungsspielraum eingeschränkt. Und natürlich muss auch gerade in diesem Moment das Flugzeug perfekt funktionieren, weil es eben am meisten und am stärksten beansprucht wird.
Immer mehr Menschen kommen zu den Krankenhäusern, um nach ihren Angehörigen zu suchen. Mein Onkel war im Flugzeug. Als ich von dem Absturz gehört habe, sind wir hierher gefahren. Wir versuchen, sein Handy zu erreichen. Ohne Erfolg. Vielleicht ist es noch im Flugmodus. Warum es zu dem Absturz kam, ist noch unklar. An der Ursachenforschung wollen sich neben Indien auch Großbritannien und die USA beteiligen. Der indische Luftverkehrsmarkt gehört zu den am schnellsten wachsenden weltweit und gilt als hart umkämpft. Der Absturz von Ahmedabad ist das erste Flugzeugunglück mit einer Boeing 787 Dreamliner.
Fangen wir nach bei Andreas Franz in Neu-Delhi. Was wissen Sie, was passiert gerade konkret an der Absturzstelle?
Also die Absturzstelle wurde inzwischen weiträumig abgesperrt. Es ist ja schon kurz vor Mitternacht und Flutlichter sind entsprechend aufgebaut. Es wird weiterhin nach Opfern gesucht und vor allem auch fieberhaft nach den Flugschreibern, die ja Aufklärung dann hoffentlich bieten können zu dem Absturzunglück, über das ja immer noch ziemlich weiträumig spekuliert wird.
Wie geht Indien denn mit der Trauer um? Wie reagieren die Menschen?
Ja, viele Menschen sind geschockt oder stehen unter Schock, vor allem die Angehörigen. Es ist das schwerste Flugzeugunglück in den letzten 25 Jahren in Indien. Es ist ein großer Markt hier, was den Flugverkehr angeht. Aber so etwas, wie gesagt, ist im letzten Vierteljahrhundert hier nicht passiert. Es gab nur kleinere Unglücke mit nicht so vielen Opfern. In den Krankenhäusern sieht man immer mehr verzweifelte Angehörige, weil im Prinzip ja so gut wie keiner dieses Unglück überlebt hat. Sie werden jetzt aufgefordert, DNA-Proben abzugeben, damit man die Opfer identifizieren kann.
Dankeschön, Andreas Franz nach Neu-Delhi. Ja, Trauer und Entsetzen also in Indien über den Flugzeugabsturz. Die Ermittlungen zur Ursache, die haben gerade erst begonnen. Viele fragen sich, wie konnte es dazu kommen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Groß-Bongardt in Hamburg. Er war bis 2004 Pressesprecher von Boeing in Deutschland und ist heute Berater in der Luftfahrtbranche. Guten Abend, Herr Groß-Bongardt.
Guten Abend.
Ein Flugzeugabsturz kurz nach dem Start. Welche Erklärung könnte es dafür geben?
Nun, eine Erklärung könnte zum Beispiel sein, dass die Lande, dass die Startklappen nicht richtig gefahren sind. Aber man kann im Augenblick wirklich nur spekulieren, denn entscheidend ist, dass der Flugdatenschreiber geborgen wird, dass die Daten analysiert werden und man dann sieht, was passiert ist im Flugzeug.
Was wissen Sie über die Fluggesellschaft, also über Air India?
Air India hatte lange Zeit einen sehr schlechten Ruf, solange sie im Staatsbesitz war. Sie ist inzwischen privatisiert worden, an die Tata Group verkauft worden, die eine Menge investiert hat, auch eine Menge geändert hat an dem Flug, an der Airline und den Qualitätsstandard immerhin so weit hat hochfahren können, dass die Air India Mitglied der Star Alliance sein konnte, zusammen mit Lufthansa und United und anderen wirklich sehr renommierten Airlines.
Was können Sie uns über das Flugzeug, den Dreamliner von Boeing, sagen?
Der Dreamliner hatte in der Entwicklung einige Probleme. In der Produktion gab es immer Qualitätsprobleme, aber insgesamt ist dieses Flugzeug, von dem inzwischen 1300 Maschinen weltweit unterwegs sind, sicher. Die Airlines sind begeistert und es hat einen hohen Standard in jeder Hinsicht. Also am Flugzeug liegt es wahrscheinlich eher nicht.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Heinrich Groß-Bongardt. Ja, und weitere Informationen und Interviews zum Flugzeugabsturz gibt es gleich nach dieser Tagesschau in einer Sondersendung bei Tagesschau 24, unserem Nachrichtensender in der ARD. Und bei tagesschau.de halten wir Sie aktuell mit einem Live-Blog auf dem Laufenden. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in der Ukraine weitere Militärhilfen zugesagt. Mit Präsident Zelensky vereinbarte er auch eine gemeinsame Rüstungsproduktion. Mit deutschem Geld sollen Drohnen und andere weitreichende Waffen hergestellt werden. Deutschland will dabei auch von den Erfahrungen profitieren, die die Ukraine etwa beim Einsatz von Drohnen gemacht hat.
Hoch über Kiew beginnt der Tag. Pistorius trifft Botschafter anderer NATO-Staaten. Die Frage, die im Raum steht, wie kann man der Ukraine helfen? Sollten die Vereinigten Staaten ihr wirklich Teile der Unterstützung entziehen? Pistorius verspricht dem ukrainischen Präsidenten allein von deutscher Seite etwa 9 Milliarden Euro in diesem Jahr. Und man wolle in eine gemeinsame Produktion von Marschflugkörpern einsteigen.
Deswegen ist Deutschland bereit, die Finanzierung zu übernehmen, mitzuübernehmen für Long-Range-Fire-Systeme, die in der Ukraine produziert werden. Und die ersten Systeme dürften noch in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen.
Die Fragen nach der Lieferung etwa dieser deutschen Taurus-Marschflugkörper dürften damit weniger werden. Die Ukraine produziert dann Vergleichbares mit deutscher Unterstützung selbst. Im Gegenzug dafür bekommt Deutschland Zugang zu ukrainischer Technik, etwa bei der Drohnenproduktion. Wir vertrauen Deutschland. Deswegen können sie diese Technologien haben. Für uns ist es wichtig, dass wir eine Produktionslinie in der Ukraine und eine in Deutschland haben. Die Art der Ukrainerhilfe verändert sich nun deutlich. Mehr und mehr Waffen sollen in der Ukraine selbst produziert werden. Die Bundeswehr will bei ihrer Ausrüstung vom Know-how der Ukraine profitieren. Nach jahrelangen Debatten über Ringtauschgeschäfte und direkte Lieferungen beginnt somit eine neue Phase.
Innerhalb der SPD stößt der Kurs der Bundesregierung im Ukraine-Konflikt auf Kritik. Etwa 100 Mitglieder unterzeichneten ein Papier mit dem Titel Manifest. Darin fordern sie eine Kehrtwende. Gegenüber Russland solle nicht nur auf militärische Stärke gesetzt werden, sondern auch auf Diplomatie. Parteispitze und Regierungsmitglieder werfen den Unterzeichnern Realitätsverweigerung vor.
Als Verteidigungsminister Pistorius in Kiew ankommt, weiß er schon um das sogenannte Manifest, das in seiner Partei für Unruhe sorgt. Rund 100 Mitglieder der SPD fordern darin weniger Aufrüstung, mehr Diplomatie und Gespräche mit Russland. Verteidigungsminister Pistorius kritisiert das vor seiner Reise scharf.
Es grenzt an Realitätsverweigerung, sich dieser Realität nicht zu stellen, sondern zu glauben, man müsse nur Gesprächsangebote an Putin machen und schon werde die Welt wieder rosarot. Das wird nicht passieren.
Einer der Unterzeichner, SPD-Außenpolitiker Stegner, erinnert an die bislang gescheiterten Friedensbemühungen.
Alleine mit Aufrüstung jedenfalls scheint mir das nicht zu funktionieren. Und die Vergangenheit lehrt ja auch, Kennedy ist ein gutes Beispiel, dass man in der Lage sein muss, auch mit denen zu reden, deren Werte man überhaupt nicht teilt. um voranzukommen. Besiegen militärisch kann man Russland, glaube ich, nicht.
Für Unmut sorgt das in der SPD-Zentrale. Die Debatte kommt 2 Wochen vor dem Parteitag. SPD-Chef Klingbeil reagiert auf das Papier, stellt seine Linie klar.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind 2 Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben.
Die schwarz-rote Koalition hat sich auf mehr Ausgaben für Verteidigung verständigt. Als Reaktion auf das Manifest erinnert Kanzler Merz daran.
Was innerpolitischen oder innerparteilichen Dialog in der SPD betrifft, ich kann nur sagen, wir sind uns in der Bundesregierung zwischen CDU, CSU und SPD in der Bewertung des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, und in den Konsequenzen, die es daraus zu ziehen gilt, vollkommen einig. Und ich setze darauf, dass diese Einigkeit auch bestehen bleibt.
Das Manifest und die Ausgaben für Verteidigung werden auch noch beim SPD-Parteitag in 2 Wochen für Gesprächsstoff sorgen.
Nicole Konert in Berlin. Wie unbequem kann diese Debatte für SPD-Chef Klingbeil denn noch werden?
Naja, klar ist, Lars Klingbeil kann diese Debatte jetzt nicht einfach weglächeln, sondern er muss sich mit den SPD-Mitgliedern auseinandersetzen. Es sind ja allein 100, die das Manifest unterzeichnet haben, vor allem vom linken Flügel der SPD. Und mit denen muss Klingbeil sprechen, denn er will ja auf dem Parteitag wiedergewählt werden. Hinter diesem Manifest, also weniger Aufrüstung, mehr Gespräche mit Russland, steckt ja noch viel mehr. Die Unterzeichner fordern damit eine Aufarbeitung des schlechten Wahlergebnisses und setzen die SPD-Spitze damit auch ziemlich unter Druck. Man habe das Thema Krieg und Frieden den Populisten überlassen, heißt es vom Außenpolitiker Stegner, der die Debatte als Unterzeichner vorantreibt. Gemeint ist damit, die SPD hat bei der letzten Bundestagswahl womöglich deshalb viele Wählerstimmen verloren, weil manche in der Bevölkerung einfach Angst haben vor zu viel Aufrüstung. Das möchte man auf dem Parteitag in 2 Wochen auch besprechen. Klar ist aber auch, die SPD ist in der Koalition mit der Union und dass nun weniger für Verteidigung ausgegeben oder der Kurs gegenüber Russland geändert wird, das wird es wohl nicht geben.
Vielen Dank, Nicole Kunert in Berlin. Der Bundesvorstand der Grünen hat Fehler im Fall Gelbhaar eingeräumt. Der Grünen-Politiker hatte nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung auf eine Kandidatur für den Bundestag verzichtet. In einer Stellungnahme der Grünen zum Bericht einer internen Kommission heißt es, man sei mit dem Fall strukturell überfordert gewesen. Die Partei sei ihrer Verantwortung gegenüber allen Beteiligten nicht gerecht geworden. Die Untersuchungen wurden ohne eine endgültige Klärung in der Sache abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Fall Gelbhaar musste der RBB Teile seiner Berichterstattung zurückziehen. Weltweit sind mehr als 122 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Verfolgung. Das geht aus dem aktuellen Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hervor. Besonders dramatisch ist die Lage im Sudan. Weil in dem Land Bürgerkrieg herrscht, mussten etwa 14 Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen. Ziel für viele von ihnen ist ein Lager in der Hafenstadt Port Sudan.
Die Sorge des Vaters um seinen Sohn ist enorm. Anais ist 20, nierenkrank, er wartet vergeblich auf eine Spenderniere. Vater Mohammed floh mit ihm in ein Zeltlager in Port Sudan. Hier kann Anais in einem lokalen Krankenhaus 2-mal pro Woche zur Dialyse, zur Blutwäsche. In ihrer Heimatstadt Khartoum war das zu gefährlich. Wenn wir uns von zu Hause zur Dialyse aufmachten, schlugen Raketen ein, links und rechts. Ich hatte Angst, meine ganze Familie stirbt vor meinen Augen. Der Krieg zwischen Armee und verfeindeter Miliz um Macht und Territorium nimmt kein Ende. Kriegsverbrechen werden beiden Seiten vorgeworfen. Das drittgrößte Land Afrikas zerfällt. 14 Millionen Sudanesen sind auf der Flucht. Die UN spricht von der schlimmsten Geflüchtetenkrise der Welt. Zu selten legen Frachter mit Hilfsgütern im Land an. Mehr als 30 Millionen Sudanesen sind auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Hunderttausende sind in Camps untergekommen. Das Trinkwasser ist oft verschmutzt. Lebensgefährliche Krankheiten wie die Cholera breiten sich aus. Jetzt kommt auch noch die Regenzeit. Die Situation wird immer schlimmer. Wir brauchen dringend mehr Hilfsmittel. Die Familie des nierenkranken Anais hat gute Nachrichten bekommen. Zehntausende Euro liegen bei einer Hilfsorganisation für seine Nierentransplantation bereit. Allerdings warten Vater und Sohn weiter auf ein Visum für Ägypten, in der Hoffnung, dort eine Spenderniere zu finden und die Operation durchführen zu können.
Und wir schauen noch einmal ins Inland. In einigen Regionen Deutschlands ist heute die 30-Grad-Marke geknackt worden. Auch am Wochenende wird es vielerorts sehr heiß. Dagegen sind einige große Städte aber nicht gewappnet. Laut einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe ist in 31 Städten die Hitzebelastung besonders hoch. Es gibt dort zu viele versiegelte Flächen und zu wenig Grün. Demnach sind mehr als 12 Millionen Menschen in den großen Städten extremer Hitze ausgesetzt, vor allem in Süddeutschland.
Asphalt, Beton, Stein. In Mannheim ist ein großer Teil der Stadt versiegelt, von öffentlichen Plätzen bis hin zu vielen Vorgärten.
Allein in Mannheim wurden über 2000 Schottergärten gezählt, bestehende Schottergärten. Und die kühlen natürlich nie ab nachts.
Die Deutsche Umwelthilfe fordert in ihrem aktuellen Hitzecheck 2025 dringend mehr Grünflächen in deutschen Innenstädten. 31 Kommunen zeigt sie die rote Karte, die Hitzebelastung für die Bewohner sei zu extrem. Mannheim sei dabei Spitzenreiter. Laut Stadt liegt das vor allem an den schwierigen Bedingungen.
Das eine ist, dass wir in der Oberrheinebene liegen und deshalb ist es einfach heiß. Und das zweite ist historisch bedingt. Die Quadratestadt ist sehr eng gebaut und diese Quadrate haben nun mal sehr viel Steine und die halten die Hitze.
Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis zeigt, wie es gehen kann und hat Flächen mitten in der Stadt entsiegelt. Am Gänsmarkt grünt und blüht es jetzt, wo einst Steinwüste war.
Wir haben die Planung schon abgestimmt mit dem Deutschen Wetterdienst, die aufgrund unserer ersten Skizzen bereits berechnet haben und ermittelt haben, dass wir tatsächlich die Temperatur, die gefühlte Temperatur an Hitzetagen, die ja deutlich zunehmen werden, um 3 Grad senken können.
Aber so ein Umbau ist teuer. Deshalb fordert die Deutsche Umwelthilfe mehr Unterstützung vom Bund für die Kommunen, damit mehr grüne Innenstädte und damit auch mehr Schutz vor Hitze möglich sind.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 13. Juni.
Morgen sorgen Hochdruckeinfluss und sehr warme bis heiße Luft für viel Sonnenschein bei teilweise über 30 Grad. Heute Nacht ist es überwiegend klar. In der Früh tauchen im Westen und Südwesten ein paar Quellwolken auf, aber es bleibt meist trocken. Am Tag gibt's wieder viel Sonnenschein, im Westen und Südwesten auch einige Quellwolken und gegen Abend sind lokale Hitzegewitter möglich. Im Westen heute Nacht mancherorts tropisch warm, im Osten dagegen teilweise nur einstellige Werte. An der Ostsee morgen um 20, in der Südwesthälfte verbreitet über 30 Grad. Samstag im Westen kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr, in der Osthälfte noch sonnig und trocken, aber Sonntag auch dort teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter, während sich das Wetter im Westen beruhigt. Montag ist die Hitze erstmal vorbei und es geht insgesamt ruhiger zu.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Mitreden. Deutschland diskutiert.
Und dazu begrüße ich Sie heute Abend aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Ich bin Nina Zimmermann, wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Heute diskutieren wir mit Ihnen in ganz Deutschland, wie sicher fühlen Sie sich? Deutschland gehört ja nach wie vor zu den sichersten Ländern auf dieser Welt, aber es nimmt das Gefühl zu, eben nicht sicher zu sein. So geben es rund 40% der Bevölkerung in Umfragen zumindest an. Und wir erleben ja auch gerade in diesen Tagen Straftaten wie zum Beispiel die Messerattacken an Bahnhöfen. Das sind dann Taten, die bundesweit Schlagzeilen machen. Es gibt auch immer wieder Einbrüche, teils auch sehr brutale, und es gibt die Gefahr, die von Mafiabanden ausgeht. Es gibt aber auch ein ganz anderes wichtiges Thema, nämlich Femizide, der Tod oder der Mord an Frauen. Also fühlen wir uns mehr und mehr unsicher oder sind wir es tatsächlich? Was sagen denn die Polizeistatistiken zum Beispiel? Wo muss was passieren und wo passiert eigentlich immer nur Symbolpolitik? Darum geht es heute Abend bei uns in den kommenden gut eine Stunde 45 Minuten bis 22 Uhr. Rufen Sie uns gerne jetzt an unter der 08000 44 1777, das ist die Nummer, um mitzureden. Oder andere Möglichkeit, Sie schauen uns zu, und zwar auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, da laufen wir ja auch als Sendung zum Ansehen, und direkt darunter die gewohnten Kommentarflächen, da können Sie uns schreiben, da haben wir auch einen Blick hier im Studio drauf. Fühlen Sie sich sicher in Deutschland? Haben Sie den Eindruck, dass die Lage sich verschlechtert hat?
Ich fühle mich eigentlich sicher. Ich finde nicht, dass sich das verschlechtert hat.
Also der Eindruck ist, es hat sich verschlechtert. Zumindest wenn man hier um die Straßen geht, aber eigentlich nicht so sehr für die Kerle, sondern mehr für die Frauen.
Das ist also ein ganz ungutes Gefühl, weil auch einfach so viel passiert. Also man muss ja praktisch nur die Städte noch sagen und dann weiß eigentlich jeder Bescheid. Oder in Österreich der Amoklauf.
Waffenverbotszone sehe ich schon in den Bereichen Bahnhof, wo die meisten Menschen sich aufhalten, unbedingt erforderlich.
Vielleicht durch ein bisschen mehr Präsenz von Ordnungsbeamten.
Die Polizei, die muss auch geschützt werden, ne? Wenn die sich irgendwo einsetzen. Ja, deswegen sind Elektroschocker vielleicht gar nicht so schlecht.
Naja, ein Messerverbot. Welcher normaler Mensch trägt ein Messer mit sich rum? Also ich fühle mich sicherer, wenn die verboten werden.
Ja, aber was bringt denn so eine Verbotszone überhaupt? Auch darüber können wir natürlich heute Abend sprechen. Dann waren da die Attacken an Bahnhöfen, die da auch gerade erwähnt wurden, was Menschen bewegt. Auch die Tat in Graz wurde gerade Thema. Überhaupt so ein Gefühl der Unsicherheit in Städten und für Frauen. Wie sehen Sie das? Rufen Sie uns gerne an unter der 08000441777. Unser Thema heute Abend, gefühlte Wahrheit oder belegte Fakten, ist Deutschland unsicherer geworden? Sie können dann auch mit unseren Gästen reden, wenn Sie sich schon mal hier anmelden unter der 08000441777 mit all Ihren Gedanken, mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen der letzten Jahre und Monate. Zum Beispiel können Sie auch mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann sprechen. Der Tagesspiegel hat Herrn Herrmann mal als Mr. Sicherheit der CSU betitelt. Der Minister hat versprochen, heute seine Sitzung zu unterbrechen. Denn die Innenministerinnen und Minister der Länder kommen ja gerade zur Innenministerkonferenz in Bremerhaven zusammen. Und es ist anvisiert, ich schaue auf die Uhr, 20:45, dass Herr Herrmann dann auch zu uns kommt. Wir hatten uns eigentlich schon für früher verabredet, aber haben gerade gehört, dass die Gespräche zwischen den SPD-geführten und den unionsgeführten Ländern so ein bisschen in Stocken geraten sind heute beim Thema Sicherheit und Kriminalität und dass man deshalb sich nochmal heute Abend am Kamin sozusagen trifft. Wir erwarten ihn dann in der kommenden halben Stunde. Und andere Gäste habe ich aber schon bei mir, zum Beispiel im Studio begrüße ich Gina Rosa Wollinger. Sie ist Professorin für Kriminologie und Soziologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Sie beschäftigt sich mit Migration, mit Kriminalstatistik, mit Cybercrime, auch ein ganz wichtiges Thema heute Abend bei uns. Aber sie spricht auch über Kriminalitätswahrnehmung, analysiert das zum Beispiel in einem Podcast, True Criminology, welche Rolle auch Medien für Ängste und gesellschaftliche Wahrnehmung spielen. Schönen guten Abend, Frau Wollinger.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Und dass Sie den Besuch zu uns zum NDR gemacht haben. Und bei uns ist heute Abend Eike Bohne-Winkel. Er ist Polizeibeamter und Kriminologe. Er ist seit einigen Jahren ehrenamtlich im Bund Deutscher Kriminalbeamter tätig. Aktuell ist er Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern und auch im Bundesvorstand. Er kennt die Praxis als Polizist, aber er forscht auch heute zu Ermittlungsmethoden zu neuen, lehrt an der Fachhochschule der Polizei in Güstrow. Guten Abend, Herr Bohne-Winkel. Wir schauen, ob wir gleich mal Sie auch hören werden. Sprechen Sie weiter, ich erzähle noch.
Guten Abend.
Da sind Sie, jetzt hören wir Sie.
Und Frau Wollinger, hallo.
Hallo. Mit diesen beiden Gästen wollen wir heute Abend diskutieren, wie unsicher ist Deutschland wirklich? Was sagen die Zahlen, was erleben die Menschen und wie können wir Unsicherheit begegnen? 08000441777. Dann nehmen wir doch mal diesen Sendungstitel heute mit, Frau Wollinger. Ist es das? Ist Deutschland unsicherer geworden?
Ja, ich glaube, was sich mit dieser Frage immer so verbindet, ist ja, wie sicher bin ich, wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich meine ganz normalen täglichen Sachen so verrichte? Und wie groß ist die Gefahr, dass ich plötzlich angegriffen werde aus dem Nichts? Und das ist immer noch sehr, sehr niedrig in Deutschland. Also, dass mich eine wildfremde Person aus dem Nichts angreift, sowas passiert natürlich leider auch, aber das ist doch sehr niedrig, das Risiko. Viel eher passieren Gewaltdelikte im sozialen Nahraum. Und da ist diese Frage auch, wie sicher sind wir, finde ich schon immer ein bisschen schwierig, weil es dieses Wir gar nicht gibt. Es gibt ganz unterschiedliche Risikogruppen. Zum Beispiel sehen wir, dass vor allem auch Personen, die in der Obdachlosigkeit leben, die drogenkrank sind, dass die ein viel höheres Risiko haben, Gewalt zu erleben, als andere Personen, die vielleicht ein Unsicherheitsgefühl haben, wenn sie auf diese Personengruppen stoßen. Also insofern, ja, sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Status ich mich befinde und welche weiteren Merkmale ich so habe, wie sicher ich bin.
Aber Stichwort Unsicherheitsgefühl, das, wenn wir jetzt gerade auf diese Messerattacken an Bahnhöfen zum Beispiel schauen, in Hamburg gab es das ja auch unlängst, dann habe ich auch von Kollegen gehört, dass sie sich richtig unwohl fühlen, weil sie eben auch neulich noch am Gleis 13 oder 14 gestanden sind. Das macht ja dann doch was mit einem. Also dieses Gefühl spiegelt vielleicht nicht die faktische Bedrohungslage wider, aber ist ja doch etwas, was sich manifestiert, oder?
Ja, und das muss man auch trennen, ne? das Sicherheitsgefühl ist was anderes als die reale Bedrohung. Und das ist auch ein schon lang gesehener Befund, dass so die Veränderung im Sicherheitsgefühl nicht parallel läuft mit der Veränderung in der Kriminalitätsstatistik. Mhm. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass unser Bild von Kriminalität vor allem ja vermittelt ist. Die wenigsten setzen sich damit ja fachlich auseinander. Das heißt, je nachdem, wie Medien Kriminalität vermitteln, aber auch die Politik das Thema aufgreift, je nachdem auch, welche Medien ich konsumiere, je nachdem habe ich dann auch ein bestimmtes Gefühl oder ein bestimmtes Bild von Kriminalität. Und interessanterweise werden bei diesen Befragungen auch häufig unterschieden, habe ich eigentlich Sorge, dass mir selbst wirklich was passiert oder wie sehe ich die Kriminalitätsbelastung im Land insgesamt? Mhm. Und da sieht man auch Unterschiede. Also viele Leute fühlen sich in ihrem Alltag, in ihren ganz normalen Abläufen doch auch sicher, aber überschätzen das Phänomen Kriminalität insgesamt und meinen, ja, das wird aber insgesamt in Deutschland schlimmer.
Da können wir gleich nochmal auch in die Hörerinnen und Hörerschaft fragen, wie das genau gerade erlebt wird unter der 08000441777. Fühlen Sie sich sicherer? Fühlen Sie sich unsicherer in den letzten Jahren? Fühlen Sie vielleicht auch eine Veränderung? Und woran machen Sie die fest? 08000441777. Und diese Frage möchte ich auch an Herrn Bohne-Winkel gerne weitergeben. Ist Deutschland rein faktisch heute unsicherer als vor 5 oder 10 Jahren vielleicht?
Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, was Frau Wollinger gesagt hat. Also wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, dann sind wir in Deutschland immer noch sicher und die aktuellen Zahlen der PKS sind ja auch ein Stück weit rückläufig.
Der PKS, der Polizeikriminalstatistik.
Genau, der polizeilichen Kriminalstatistik, die im Grunde noch nicht so viel aussagt, aber so Trends lassen sich zum Beispiel ganz gut erkennen. Und auf der anderen Seite haben wir eben das, was Frau Wollinger schon beschrieben hat, das eigene subjektive Sicherheitsempfinden, was natürlich auch in der Debatte immer eine Rolle spielen muss.
Ich habe eine Mail von Manfred Müller aus Leer, die vielleicht ganz gut da schon zu passt. Er sagt, man darf die Sicherheit in Deutschland nicht nur an Kapitalverbrechen messen, sondern auch die steigende Unsicherheit für Fußgänger, für Kinder, für Radfahrer durch zunehmende Verkehrsgefahren. Auch das hat mit Sicherheit zu tun. Und die wachsende Bedrohung durch Rechtsextremismus, durch mangelnde IT-Sicherheit und fehlende Energiewende. Das muss auch stärker in den Blick kommen hier im Land. Und Herr Müller plädiert für heute Abend für eine faktenbasierte, sachliche Analyse statt wie sonst oft so emotional aufgeladene Debatten. Vielen Dank, Herr Müller, das nehmen wir gerne mal mit. Frau Wollinger, was macht denn den Unterschied zwischen realer Kriminalität und diesem subjektiven Sicherheitsgefühl aus? Wie groß ist denn dann dieser Graben? Der muss ja dann, auch wenn wir Herrn Bohne-Winkel hören, mittlerweile doch sich genähert haben, ziemlich groß zu sein.
Ja, das ist auch unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu, die erfragen, was für Medien man so konsumiert. Und da sieht man, wenn man halt vor allem solche, jetzt mal Stichwort Bildzeitung oder so viel liest, wo einfach sehr viel über Kriminalität berichtet wird, dann überschätzt man das Phänomen. Also das kommt dann auch drauf an. Ne? Es gibt auch noch einige andere Theorien, die das so ein bisschen erklären. Auch, dass man vielleicht, wenn man viele Probleme sieht, eine schlechtere soziale Lage vielleicht auch hat, viele Ängste hat, Krisen ist auch so ein Stichwort, dass man auch generalisiert und sagt, es wird ja alles schlechter. Wir sehen so viele Krisen her, wir sehen Kriege, es wird alles teurer, dann wird doch sicherlich auch Kriminalität größer. Also insofern sind das viele Faktoren, die da irgendwie Einfluss drauf nehmen und selten wirklich die reale Kriminalitätsentwicklung. Und ich fand jetzt auch gerade, was Herr Müller nochmal angemerkt hat, sehr hilfreich. Woran denken wir eigentlich, wenn wir an Kriminalität denken? In diesen Debatten geht es dann ja oft um Kriminalität im öffentlichen Raum. Da sehen wir sogar in der polizeilichen Kriminalstatistik so einen leichten Rückgang im letzten Jahr und im langen Vergleich sowieso auch einen starken Rückgang. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Ne? Und das denken wir da oft gar nicht so mit. Also auch Umweltkriminalität hat ja auch enorme Einflüsse auf Gesellschaft, auf unser Leben. Und das ist oft nicht das, was wir da so mitdenken, sondern wir denken halt vor allem an hohe Gewaltdelikte, an Jugendkriminalität, an den öffentlichen Raum.
Das, was wiederum Schlagzeilen macht. Aber was sind denn dann Entwicklungen, die man für Deutschland im letzten Jahr mit der Statistik von 2024 ganz gut festhalten kann? Also was sind die Peaks? Wo sind die Probleme?
Ja, man schaut sich immer gerne so ein paar mehr Jahre an, um so gleich eine Ausschläge nicht zu interpretieren. Und was wir auf jeden Fall jetzt sehen, was schon besonders ist, ist der Anstieg der Jugendkriminalität. Ich würde das nicht völlig überdramatisieren, aber es ist, glaube ich, schon was man ernst nehmen sollte. Das war in den letzten Jahren und vorletzten Jahren noch nicht so ganz sicher, wie das zu bewerten ist, weil wir eigentlich auch lange einen Rückgang hatten der Jugendkriminalität. Aber da sieht man jetzt schon Auffälligkeiten in Bezug auf Jugendgewalt.
Da hat der BKA-Chef auch bei der Vorstellung des Berichts gesagt, das hat durchaus auch mit Corona zu tun, mit der Pandemie und einer Veränderung in sozialen Fügen.
Das ist so eine Erklärung, ne, dass die Lage für Jugendliche und Kinder sehr sehr krisenbelastet ist. Wir sehen allerdings auch in anderen Studien, die nicht polizeiliche Daten nehmen, sondern sogenannte Dunkelfeldstudien, schon vorher auch Auffälligkeiten. Ich glaube, es ist nicht alleine Corona als Ursache, aber hat es sicherlich auch noch mal verstärkt. Aber was Herr Müller auch angesprochen hat, auch ganz wichtig, politisch motivierte Kriminalität. Also gerade rechtsextreme Taten haben enorm zugenommen. Hasskriminalität nimmt seit Jahren zu. Also da haben wir seit Jahren immer wieder einen neuen Höchststand. Und das sind auch ganz besorgniserregende Entwicklungen, weil die auch was mit dem Sicherheitsgefühl machen. Weil Hasskriminalität macht aus, dass Leute angegriffen werden, weil sie Merkmalsträger sind. So, also zum Beispiel, weil sie gesehen werden als eine Person, die nicht weiß ist, als eine Person, die homosexuell ist. Und das hat dann einen Botschaftscharakter an die ganze Gruppe. Also wenn ich dann als Person lese in der Zeitung von solchen Taten, ich bin vielleicht selbst auch schwul und lese davon, dann kann das auch was mit meinem Sicherheitsgefühl machen, weil ich denke, das kann mir dann ja auch passieren. Und insofern ist das sehr perfide Hasskriminalität. Das geht da nicht um persönlichen Konflikt, sondern dass Leute aufgrund solcher Merkmale angegriffen werden. Und da sehen wir starke Zugänge. Und die neueste Statistik der politisch motivierten Kriminalität hat ja auch da nochmal Auffälligkeiten gezeigt.
Da können wir auch auf jeden Fall heute noch drauf schauen, vielleicht auch mit dem bayerischen Innenminister noch. Unser Thema heute, gefühlte Wahrheit oder belegte Fakten, ist Deutschland unsicherer geworden? Wir laufen unter anderem auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau und da schreibt das Q, Deutschland war noch nie so sicher wie heute, nur hat durch unsere mediale, unsere Social-Media-Wahrnehmung sich das vielleicht auch dadurch geändert. Kommentieren Sie, kommentiert gerne weiter, dann auch so ist es natürlich ein Weg, hier mitzureden. Dennoch, wir haben gesprochen darüber, es ist immer dieses, wenn ich was in den Zeitungen lese, wenn ich was in Nachrichten höre, was mir potenziell auch passieren könnte. Und das ist eben, ich stehe am Gleis, es kommt jemand mit Messer und sticht auf einen ein. Das war in Hamburg so. Wir hatten jetzt Messerattacke in München. Da wurde die mutmaßliche Täterin auch angeschossen, starb dann im Krankenhaus. Wir hatten das jetzt allein am Wochenende in Berlin. Es gab in Bielefeld auch einen Mann, der 4 Menschen angegriffen hatte. Das macht ja Menschen Angst, weil es eben im öffentlichen Raum passiert. Ich stehe ja manchmal auch auf dem Gleis, denkt man dann. Herr Bonnewinkel, wie groß ist denn das Problem mit Messern gerade? Gibt es tatsächlich mehr solcher Taten oder ist es wirklich nur diese Schlagöffentlichkeit, dieses Schlaglicht, das da gerade drauf geworfen wird?
Ja, seit der Erfassung der Messerangriffe sehen wir da schon eine Zunahme. Auch, dass die Hemmschwelle deutlich gesunken ist. Das schließt sich vielleicht auch nochmal an, was Frau Wollinger eben zum Anstieg auch im Bereich der Jugendkriminalität formuliert hatte. Also ein Grund, weshalb der Anstieg so hoch sein könnte, ist tatsächlich ja noch nicht untersucht, wie bereits gesagt, könnte Corona sein. Aber ich glaube, es hat auch was mit ein Stück weit mit einer Radikalisierung zu tun. Und diese Radikalisierung, die zum Teil auch eben durch soziale Medien dann stattfindet, die führt eben auch dazu, dass sich die Hemmschwelle vielleicht senkt und dementsprechend viel mehr Personen auch bereit sind, nicht nur ein Messer mitzuführen, sondern auch quasi das schon in der Hand, in der Jackentasche vielleicht zu haben. Und dann ist es halt schnell, dass es rausgeholt wird.
Wenn wir
die Gegenseite dann vielleicht auch noch nicht zurückschreckt davor, dann haben wir halt diese Fälle, die wir aber tatsächlich auch noch mal genauer untersuchen sollten, was da genau passiert im Bereich der Messerkriminalität.
Wenn man das selbst mal erlebt in der Stadt, dass man mit dem Messer angegangen wird, weil man das Handy herausrücken soll oder die Jacke, dann hat man vielleicht das nächste Mal beim Gang in der Stadt eben auch sowas dabei. Das sind das Spiralen, aus der wir noch mal rauskommen so.
Ja, und ich glaube, das ganze Thema Messerkriminalität ist, also einerseits haben wir diese Anstiege, aber ich glaube, wir müssen es auch mehr verstehen als eine Zunahme an Gewaltkriminalität, die wir haben. Und das sehen wir auch im Verhältnis. Also wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen und uns anschauen, wie hoch ist der Anteil von Raubdelikten mit Messern, von gefährlicher Körperverletzung mit Messern, dann hat sich das relativ gar nicht verändert. Aber wir haben insgesamt eine Zunahme an Gewaltkriminalität und so nehmen dann auch diese Fälle mit Messerkriminalität zu. Sie werden aber auch, und das finde ich auch mal wichtig nochmal zu betonen, weil ich glaube, wir haben hier auch oft so eine Verzerrung in den Medien. Es ist immer noch ein kleiner Anteil der Gewaltkriminalität und nicht alles findet im öffentlichen Raum statt, sondern Messerkriminalität findet auch im Bereich der häuslichen Gewalt statt. Da wird das dann häufig gar nicht so gelabelt. Ne? Da ist dann nicht die Schlagzeile Messerkriminalität, Mann ersticht Ex-Frau oder so, sondern dann ist es Familiendrama oder dergleichen. Und wie Herr Bonnewinkel sagt, wir wissen wissen auch noch gar nicht so viel. Wir brauchen eigentlich noch viel mehr Forschung. Aber was wir wissen aus dem bisschen, was es gibt sehr unterschiedliche Tatkontexte. Es gibt den öffentlichen Raum, es gibt die psychisch auffälligen Personen, es gibt die Terroranschläge, es gibt aber auch die Jugendlichen und den häuslichen Bereich. Und insofern, glaube ich, ist da auch eine falsche Wahrnehmung entstanden und sehr viel Berichterstattung. Und das sind so Wellen, die immer wieder kamen. Das hatten wir 2018 auch, die Messerkriminalität sehr stark in den Schlagzeilen. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, hatten wir für NRW gab es ein Lagebild in den Jahren davor auch mehrere Taten am Tag. Die werden aber nicht alle berichtet. Und das macht dann auch was aus. Also ich glaube, es hat schon so eine Eigendynamik genommen. Ich finde auch, wir müssen Messerkriminalität ernst nehmen. Und da sind auch viele Fragen, die sich anschließen. Aber trotzdem hat man da auch so ein verzerrtes Bild, dass es doch größer wahrgenommen wird, als es ist.
Was man dagegen tun kann, können wir ja gleich noch in die Sendung mitnehmen. Wir sprechen heute, und das ist durch Frau Wollingers Statement auch nochmal so klar geworden, über diese gefühlte Wahrheit oder auch belegte Fakten und fragen uns und nähern uns der Frage, ist Deutschland unsicherer geworden? Oder wie erleben Sie das? 08044-1777 und in Hamburg erreichen wir Kurt Schneider. Guten Abend, Herr Schneider.
Ja, hallo, schönen Abend, Frau Zimmermann, schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich bin einmal aus dem System rausgeworfen worden. Das hat aber geklappt, jetzt nochmal
wieder. Sehr gut, haben wir Sie wieder.
Sich zu melden. Vielen Dank. Ja, ich wollte einen Beitrag machen, der ein bisschen in eine etwas andere Richtung geht. Über den Dramen vielleicht, der heute darstellt.
Ich sage Ihnen, heute ist die Technik uns schon wieder nicht wohlgesonnen, Herr Schneider. Wir verlieren Sie gerade digital. Wir stellen Sie einmal nochmal zurück, gucken, ob wir Sie nochmal irgendwie dazu bekommen. Das ist auch der Grund, warum Susanne Mielke jetzt erst in der Sendung kommt. Die hat sich nämlich auch schon vor ein paar Minuten hier angemeldet. Guten Abend, Frau Mielke.
Guten Abend.
Ah, das klingt schon mal gleich weniger technisch spratzig. Guten Abend. Bevor wir wieder zu Herrn Schneider kommen, wir sprechen über die Frage, ist Deutschland unsicherer geworden? Ist es unsicherer oder wie empfinden Sie das?
Ich empfinde es überhaupt nicht als unsicherer. Ich bin allerdings auch sehr datengetrieben unterwegs. Also habe beim Statistischen Bundesamt mir eben angeguckt, was sagen die Zahlen von 1990 bis 2018.
Oh wow, okay.
Und ich habe mir gedacht, alles ist schnell mal verfälscht. Also sowas wie ist das bei der Anzahl der Vergewaltigungen? Da messe ich vielleicht gar nicht wirklich faktisch, wie viele Vergewaltigungen es gab, sondern wie hoch die Bereitschaft ist, sowas zur Anzeige zu bringen. Also habe ich nach Mordopfern geguckt und nach Tötungsdelikten und habe festgestellt, die Zahl der Mordopfer bis 2018 lag immer über 300 und nur in 4 Jahren darunter. Und seit 2019 liegt sie immer unter 300. Und die Tötungsdelikte, da ist es auch so, dass wir sehen, dass es in den letzten Jahren immer, immer weniger wurde. Also über die letzten Jahre so gemittelt. Und das, also durch die Fakten kann man das jetzt hier überhaupt nicht belegen. Was ich aber sehe und schwierig finde, ich bin Lehrerin, und ich sehe auch, oder ich befürchte, dass sich sehr viele Schüler bei uns radikalisieren, aber alle irgendwie in unklare, verschiedene Richtungen. Also die einen haben ganz viel von Andrew Tate, der eine sehr frauenfeindliche Sicht hat. Und da kommen dann so Sprüche von dem. Mhm. Und andere sind eben eher in Richtung rechtsradikal und so weiter. Und es ist schwer, dagegen etwas zu machen, weil ich als Lehrer gar nicht weiß, in welcher Welt die Kinder alle leben.
Guter Punkt. Kann man so kurz sagen, Andrew Tate ist ein, ja, wahrscheinlich kann man ihn als Influencer beschreiben, der auch in Haft saß und dann durch das Einwirken der USA und durch die Regentschaft von Donald Trump letztendlich freikam und dann auch da herzlich begrüßt worden ist. Was auch interessant ist, wenn man diesen politischen Kontext noch sieht. Jetzt haben wir, Frau Mielke, eben ja auch gesagt, dass es vielleicht gerade so ein Enthemmnis gibt, auch was Gewalt gegenüber bei Jugendlichen angeht. Erleben Sie das auch auf dem Schulhof, dass es roher ist, dass es ruppiger ist?
Ich denke schon. Also ich habe natürlich nur unsere Schule, es ist ein Gymnasium. Mhm. Da ist mein subjektives Empfinden tatsächlich so, dass die Hemmschwelle gesunken ist und dass auch die verbalen Übergriffe schnell mal da sind. Und wir haben das auch häufiger, dass Türen eingetreten werden oder so. Das würde ich sagen, war vor 10 Jahren noch nicht so. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese Einsamkeit, also das, ich habe mit Schülern geredet, mit 12-Klässlern, habe sie gefragt, wie oft sie sich treffen mit ihren anderen Kumpels. Und sie haben mir gesagt, dass sie sich ungefähr
einmal pro Woche, wenn überhaupt, mal mit anderen treffen. Ansonsten gehen sie nach Hause und hängen vor sozialen Medien. Mhm. Und viele nehmen das nicht so direkt wahr, aber ich höre es immer wieder so ein bisschen raus, dass sie eigentlich, was das Miteinander betrifft, ziemlich einsam sind. Und dann suchen sie, dann flüchten sie sich in diese Medien und dort lernen, also dort ist es ja oft sehr rau. Da, weil eben das, was polarisiert, das, was krass ist, das wird stark diskutiert, das wird stark verbreitet. Und das führt dazu, dass noch mehr Menschen es sehen und das ist dann so eine Spirale.
Und Frau Mielke, was man auch sagen muss, umso jünger das Medium wird und da vor allem TikTok allen voran, das sind wirklich sehr rohe, also sehr ungeschnittene teilweise auch Videos, die einen wirklich mit einer Realität konfrontiert, die man vielleicht gar nicht haben will, aber dann sitzt man vor seinem Bildschirm und scrollt durch. Vielen Dank, Frau Mielke, auch als Lehrerin nochmal diesen Punkt mitzubringen. Man weiß gar nicht, was da geschaut wird, aber es hat einen Effekt auf jeden Fall auf die jüngeren Menschen, weil das haben wir eben schon mal ausgemacht. Es gibt ja eine steigende Jugend- und Gewaltkriminalität von Jugendlichen und auch von Kindern. Das ist auch eins der Themen, die sich die Innenminister ganz dringend gerade anschauen, die in Bremerhaven nämlich heute Abend zusammenkommen. Und da erwarten wir in den kommenden Minuten auch den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Können wir ja auch mal nachhaken, wie man da gedenkt vorzugehen. Wir sprechen heute darüber, ist Deutschland unsicherer geworden? Und Kurt Schneider aus Hamburg, den können wir nochmal dazu holen. Vielleicht ist die Leitung uns jetzt gesonnen. Guten Abend, Herr Schneider.
Ja, Frau Schneider, Frau.
Oh, hier ist Kurt Schneider, Frau Zimmermann. Dass ich so erfahre.
Entschuldigung.
Sie sagten, Sie müssen ein bisschen weiter ausholen.
Nein, also eigentlich im Prinzip nicht. Aber also mein Eindruck ist der, dass eben halt der Hintergrund eher die patriarchale Struktur ist. Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, bin schon ein bisschen älter. Darum ging also Frauenrechte, Frauenentwicklung. Frauen, ja, wie soll ich sagen, Befreiung 60er, 70er Jahre. Und was ich eben halt erlebe, ist, dass in diesen Bereichen es nur Rückschritte gibt. Wenn man jetzt ich rufe aus Hamburg an, wenn man sich im Alltag hier bewegt, dann sieht man das natürlich in dem Sinne sozusagen nicht. Aber was inhaltlich passiert ist, dass eben halt patriarchale Strukturen sich verselbstständigen und bestätigen, also aus verschiedenen Kulturkreisen, aus Politik, ne, wir brauchen nur in die USA zu gucken, grab them by the pussy, ne, also das ist einfach diese Geschichte, das ist alles legitimiert und vor allen Dingen, was mir Sorge bereitet, ist, dass die Sicherheit, das war im Intro ja auch zu hören, die Sicherheit der Frauen hat sich total verändert, total, total und das finde ich völlig daneben und was die Lehrerin eben gerade gesagt hat, das würde ich auch so bestätigen und die Antwort darauf ist nicht, die Lehrer müssen noch mehr tun und so weiter. Nein, die Antwort darauf ist, es muss darüber gesprochen werden, was bedeutet Gleichberechtigung, was bedeutet gleiche Rechte für alle, was bedeutet Männer, haltet euch zurück. Und ich plädiere dafür, als Mann, 65 Jahre, katastrophal zurückgeschmettert, sage ich mal, durch die Entwicklung, dass man ein Wochenende im Monat ein Ausgehverbot für Männer beschließt, weil das kann so nicht sein. Und wenn dann halt mal ein oder zwei Frauen da, wenn sie psychisch derangiert sind oder erkrankt sind oder sowas, davon fallen 98% der Gewalt geht von Männern aus. Und die Tötungsdelikte, die Femizide, das haben Sie ja alles angesprochen, gehen ja nicht irgendwie aus der Luft, sondern von Männern geht das aus. Die legitimiert durch entsprechende Hintergründe, durch immer wiederkehrende Bestätigung zu sagen, okay, Brüder, die ihre Schwestern umbringen, weil die sich einfach freier in der Gesellschaft bewegen wollen, das kann so nicht sein. Und Herr Bundeswinkel hat das ja auch angesprochen. Es kann auch nicht sein, dass das die Lösung sozusagen einfach die Polizei macht. Nein, es muss ein grundsätzliches Verständnis in der Gesellschaft herrschen, zu sagen, okay, worüber reden wir? Wir reden über Grundrechte und Grundrechte heißt, alle sind gleich, also auch behindert. Wir haben ja die Woche der UN-Behindertenkonvention. Auch Behinderte, alle sind gleich und nicht einfach dicke, fette, aufgeblasene Männer oder Jugendliche sagen dann halt, okay, wir bestimmen, du pass auf, du gehst jetzt nicht über meine Treppe.
Ich fand auf jeden Fall gewagt, dass Sie sagen, warten Sie, weil da so viele Gedanken sind, Herr Schneider, warten Sie, Sie hatten diesen Gedanken, der natürlich jetzt auch Wellen ziehen könnte bei den Hörerinnen und Hörern. Dass Sie
müssen einfach sagen, so nicht. Und wenn das in Schulen läuft, zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Wir machen das nicht. Wir gehen diesen Weg nicht mit.
Diesen männerfreien Abend, als, das ist ja provokant formuliert, aber letztendlich einen Sicherheitsraum für Frauen zu schaffen, ist ja vielleicht etwas, was den einen oder anderen auch noch bewegt, anzurufen 08000441777. Herr Schneider, ich danke Ihnen, dass Sie diesen Punkt als Mann gemacht haben. Und das passte zu Frau Mielke als Lehrerin eigentlich so gut, die auch nochmal dieses toxische Männerbild von Andrew Tate ja auch hervorrufen. Das könnten wir gerne mal hier in der Runde nochmal mitnehmen. Wir haben bei uns die Kriminologin und Soziologin, das ist in diesem Fall sehr passend, Professor Wollinger. Ist das etwas, was sich massiv verändert hat und was sich dann entsprechend auf eine Gewaltbereitschaft eben auswirkt?
Ja, ich würde sagen, diese patriarchalen Vorstellungen oder solche alten, vermeintlich alten Männlichkeitsbilder, die mit Gewalt einhergehen, das ist auf jeden Fall so eine Art Querschnittsthema, auch für viele Kriminalitätsbereiche. Also ganz klar sehen wir erstmal insgesamt viel, viel, viel mehr Männer als Tatverdächtige, viel mehr verurteilte Männer auch und auch in den Justizvollzugsanstalten viel mehr Männer. Aber auch gerade hinter den Gewaltdelikten, aber auch Messerkriminalität, da sehen wir auch einen Zusammenhang. Jugendliche beispielsweise, die Messer mitführen, sind auch eher diejenigen, die auch so eine Männlichkeitsvorstellung haben, die so gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen, nennt man das so ganz fachlich, da eher zustimmen. Und natürlich, ja, Femizide, also es liegt hinter ganz vielen Vorstellungen, auch beim Rechtsextremismus. Also das ist ja auch mit so ein Ideologieversatzstück von Rechtsextremismus, solche tradierten Geschlechterrollen. Ne? Die spielen ja eine ganz große Rolle. Und insofern haben wir die in so unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, man kann vielleicht sogar den Bogen noch mal ein bisschen spannen zu dem Beitrag von Frau Mielke, die über diese Radikalisierung gesprochen hat, die in so unterschiedliche Richtungen geht. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es halt so einen gemeinsamen Kern gibt von Radikalisierung, nämlich so bestimmte Vorstellungen von Reinheit, von der Ordnung, einen ganz klaren Gut und Böse, eine ganz klare Weltsicht und in welche Richtung sich das dann andockt, sozusagen mit welchem Radikalisierungsnarrativ. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen Zufall. Ne? Das kommt dann drauf an, hat der Jugendliche eher dann Bezüge zu rechtsextremen Kreisen oder ist es irgendwie, sind es andere religiöse Vereine, die ihn da ansprechen. Aber es hat eine gemeinsame Basis und das ist, glaube ich, auch etwas, was man in der Arbeit dann mit Jugendlichen auch so angehen kann. Sozusagen, das ist so eigentlich der Nährboden von Radikalisierung. Ja, und dieses Rückwärtsgewandte, was wir auf so vielen Ebenen sehen, ist sicherlich etwas, was bedrohlich ist und was wir auch mitdenken müssen, wenn wir über Kriminalität reden. Also wie können wir auch an diese Wurzeln wirklich rangehen? Und ein wichtiger Baustein ist dabei auch täterorientierte Angebote, also auch beim Bereich häuslicher Gewalt. Ne? Nicht nur Schutz, also auch da brauchen wir noch viel mehr Schutzräume für Frauen. Das ist ja auch wirklich desolat die Lage. Aber wir brauchen auch noch mehr Geld für solche Konzepte, die auch mit Tätern arbeiten.
Das war ein sehr weiter Ansatz, den Herrn Schneider gemacht hat. Er hat gesagt, dass am Ende muss der Ruck durch die Gesellschaft gehen, um wieder so einen Blick auf, wir sind alle gleich zu haben, das ist in der Tat, wäre das bestimmt heilsam, aber auch ein großer Wurf, den er vorgeschlagen hat. Mal schauen, wohin die Reise mit unserem nächsten Hörer geht hier bei Mitreden Deutschland diskutiert. Wir sprechen heute über gefühlte Wahrheit und belegte Fakten. Und bevor wir aber in die Leitung reingreifen, höre ich jetzt gerade von der anderen Seite, dass wir nach Bremerhaven gehen können. In Bremerhaven tagen seit gestern Abend die Innenministerin und Minister der Bundesländer, mit dabei auch Bayern, angeführt von Joachim Herrmann, der gerne deutliche Worte findet. Jetzt hat er sich, nachdem die Gespräche in die Verlängerung gegangen sind, aus dem Kaminzimmer rausgestohlen, so habe ich es fast verstanden. Guten Abend, Herr Minister.
Hallo, guten Abend und grüß Gott.
In unserer Runde die Kriminologin Gina Wollinger aus Köln und vom Bund Deutscher Kriminalbeamter Eike Bohne-Winkel aus Rostock und deutschlandweit und unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauer, die eingeladen sind mitzureden. Herr Herrmann, an was hat sich denn aufgehangen heute bei den Verhandlungen der Innenminister? Was war denn das dicke Brett, an dem Sie nicht weitergekommen sind?
Ja, da gibt es nicht nur ein dickes Brett, sondern wir haben ja insgesamt wieder über 40 Tagesordnungspunkte. 40 sind schon im Vorfeld geeint worden, sozusagen grüne Liste, aber 40 waren jetzt immer noch auf der Tagesordnung. Und da ist man schon eine Weile beschäftigt. Es geht kunterbunt von Fragen der Cyberspionage über Fragen der Migration, der Flüchtlinge bis hin natürlich auch insgesamt zum Zivilschutz, Katastrophenschutz, also ein breites Spektrum an Themen.
Wir waren gerade durch die Diskussion auf ein Thema gekommen, das bei Ihnen ja auch letztendlich nochmal thematisiert war, nämlich die steigende Gewalt oder die Gewaltkriminalität bei tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen. Da haben wir jetzt gerade auch ein bisschen mit den Hörerinnen und Hörern darüber gesprochen, dass das manchmal auch durch sehr toxische Männerbilder zu tun hat. Andrew Tate wurde hier gerade genannt und dass das früher mal anders war, hatte auch ein Hörer aus Hamburg gerade nochmal angemerkt. Wie haben Sie sich diesem Thema schon genähert oder wollen Sie sich dem nähern? Das ist ja ein ganz großer Punkt, der die Polizeistatistik ausmachte.
In der Tat hat die Kriminalität von Kindern und Jugendlichen, auch Gewalttaten, in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Wir haben ja, was das Thema Ihrer Sendung ist, insgesamt keine wesentliche Steigerung der Kriminalität, wenn wir das langjährig vergleicht. Insgesamt war jedenfalls aus der bayerischen Sicht die Zahl der Straftaten vor 20 Jahren nicht niedriger als heute, sondern wir haben das eigentlich weitgehend gehalten. Aber es hat innerhalb der Kriminalität schon deutliche Verschiebungen gegeben. Und ein Punkt, der uns ja schon ein bisschen Sorge macht, Angst macht, ist, dass vor allen Dingen die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die schon Straftaten begehen, zunimmt. Dabei gibt es Straftaten, die von den Kindern oder Jugendlichen sozusagen selbst ausgeheckt werden. Wir stellen aber auch immer mehr Taten fest, wo Kinder und Jugendliche gezielt ja von Erwachsenen sozusagen eingesetzt werden, angestachelt werden, um solche Straftaten zu begehen. Das sind Diebstahlsdelikte noch relativ harmlos, das gilt aber auch bis in den Gewaltbereich hinein. Das ist ein Riesenthema für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft.
Ein Kommentar bei YouTube von einer Anne Ohren, die schrieb gerade, das Alter der Strafmündigkeit sollte dringend heruntergesetzt werden.
Das ist eine Diskussion, die in der Tat viele Fachleute da führen. Darüber kann man einerseits reden, auf der anderen Seite muss man sich bewusst machen, das kann man ja nicht nur auf den Einzelnen ziehen, das muss man ändern, einheitlich machen. Und die Frage ist, wenn ich jetzt generell die Strafmündigkeit, was weiß ich schon, 10-Jährige einbeziehe, dann weiß ich, dass es auch viele Eltern gibt, die sagen, ja, um Gottes Willen, da kann ja auch mal wirklich etwas quasi in Anführungszeichen aus Versehen daneben gegangen sein, aus welchen Gründen auch immer da jemand über die Stränge schlägt. Und wenn das ernsthaft bedeutet, dass sich dann ein Kind schon so erheblich strafbar macht, also das ist eine schwierige Diskussion. Ich glaube, dass wir da auch in der Politik noch nicht am Ende sind. Jedenfalls müssen wir reagieren. Da gehört vor allen Dingen das Thema Prävention dazu. Da gehört die Frage der Jugendarbeit dazu. Da gehört die Frage, was kann in den Schulen beigetragen werden. Dazu also ein breites Spektrum. Wir dürfen dem jedenfalls nicht tatenlos zusehen.
Nicht tatenlos zusehen, das ist auch ein Thema, das letztendlich gab es in München jetzt ja auch gerade eine Messerattacke. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass diese Messerattacken natürlich in die Nachrichten, in die Schlagzeilen reinkommen, dass teilweise auch die Wahrnehmung doll verändert, weil das ja so Taten sind, wo man sich fragt, vielleicht hätte es mir selbst passieren können. Haben Sie sich dem Thema schon angenommen und können Sie solchen Attacken etwas entgegensetzen? Ist das auf der Agenda bei Ihnen?
Wir haben, wenn ich zurückblicke, mindestens die letzten 3-4 Innenministerkonferenzen sich immer auch mit dem Thema der Messerkriminalität beschäftigt. Und wir haben da eine Reihe von Änderungen einerseits im Waffenrecht ja angestoßen, die der Bundestag schon beschlossen hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit, überall dort, wo das vor Ort auch von einer Kommune, einem Landkreis für notwendig gehalten wird, dass zum Beispiel Messerverbotszonen ausgesprochen werden können. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass im öffentlichen Personennahverkehr generell Messer verboten werden können. Wir haben gerade jetzt auf dieser Innenministerkonferenz auch die Diskussion darüber, die Forderung, dass entsprechend die Bundespolizei zum Beispiel, die ja für die Deutsche Bahn zuständig ist, auch verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen darf in den Zügen, weil das reine Verbot nützt ja nichts, wenn es nicht auch kontrolliert werden kann. Und da fehlte bislang noch eine Ermächtigung für die Bundespolizei, dass sie auch, ohne dass sie jetzt das Messer schon sieht, einfach in der Tat mal jemanden, der da entsprechend, ja, kontrollwürdig ausschaut, vielleicht, wie auch immer. Aber einfach vielleicht auch mal nur per Stichproben jemand kontrolliert, durchsucht, ob jemand da ein größeres Messer mit sich führt. All diese Dinge beschäftigen uns da und wir wollen da weiter voranbringen. Und wir haben auch, beispielsweise in München, die Landeshauptstadt, erst kürzlich für Teile der Innenstadt, entsprechende Messerverbotszone beschlossen und angeordnet, die entsprechend jetzt kontrolliert wird. Also wir sind da intensiv dabei, das konsequent umzusetzen.
Wir können hierbei mitreden ja auch noch Hörer dazu holen oder Kommentare, Nebenrechnung. Hermann schreibt gerade, ein Mensch, der jemandem Gewalt antun will, wird sich für sicher von einem Messerverbot nicht abhalten lassen. Herr Minister, sind Sie noch da? Und ich kann mal erstmal dazu holen aus Coburg. Das ist ja fast dann auch etwas, was in den bayerischen Bereich reingeht. Wolfgang Riegert ist dabei, während der Minister uns nämlich in der Telefonleitung auch abhanden gekommen ist. Aber wir ihn wieder anrufen, holen wir Wolfgang Riegert aus Coburg dazu. Und der war nämlich gerade unterwegs. Guten Abend, Herr Riegert.
Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Nee, ich war vor einiger Zeit, bin ich angekommen am Nürnberger Flughafen früh um 1 Uhr und dann musste ich an Bahnhof fahren und mein Zug nach Coburg ist erst gegen 6 Uhr noch irgendwas gefahren. Und dann habe ich 5 Stunden lang miterlebt, was da am Bahnhof in Nürnberg abgeht, ne? Es steht ein Polizeibulli vor der Tür mit Fernlicht an, der die ganze Halle ausleuchtet. Und dann sind da zwei Leute aneinander geraten. Das ist ja auch noch alles okay. Aber es standen 6 Polizisten da, die nichts gemacht haben. Ich habe mein Rollköfferchen genommen und bin in so einen Seitenstrang reingefahren, weil ich mir gedacht habe, jetzt geht's gleich rund. Und die standen da, haben nichts gemacht.
Und das in Bayern?
Und das in Bayern.
Herr Herrmann ist wieder da. Das war unser Hörer Wolfgang Riegert, der vor einiger Zeit am Nürnberger Bahnhof semi-freiwillig 5 Stunden verbracht hat, auf den Zug gewartet hat und da eine Schlägerei sich beguckt hat, die Polizisten erstmal nichts getan haben. Jetzt natürlich, vermutlich waren Sie nicht gerade auch anwesend, Herr Herrmann. Schön, dass Sie nochmal da sind bei uns. Wie hoch ist denn die Eingreifschwelle? Wann lässt man was laufen, wann nicht? Ist das in Bayern ist ja so eine Zero Tolerance über Jahre auch durchaus erfolgreich gewesen an den Bahnhöfen. Ist es zumindest ruhiger gewesen? Wie ist denn da die neue Devise? Was geben Sie aus in den Bundesländern?
Also in einer solchen Situation, wie sie gerade geschildert worden ist, gehe ich eigentlich schon davon aus, dass die Polizei eingreift. Ich kann natürlich jetzt den speziellen Fall aus dem Stegreif nicht beurteilen. Wäre dankbar, wenn Ihr Zuhörer mir nochmal den konkreten Tag und die konkrete Uhrzeit mitteilt, dann würde ich dem auf jeden Fall nochmal nachgehen, weil selbstverständlich kann es nicht sein, dass in solchen Situationen, wenn sie so war, was ich nicht in Frage stellen will, wie der Hörer das gerade dargestellt hat, dass die Polizei da tatenlos zuschaut. Wobei, wenn es im Bahnhof war, wo die Zuständigkeit der Bundespolizei gegeben ist, außenrum sind dann die bayerischen Polizisten. Aber ganz egal, welche Polizei das war, wir erwarten da schon konsequentes Einschreiten. Wir haben generell eine Zunahme an vielen Bahnhöfen in Deutschland der Kriminalität. Das ist ein Problem. Das hat auch der Bund, Bundespolizei schon erkannt. Wir haben in Bayern ein extra Konzept entwickelt, sicherere Bahnhöfe. Und haben nicht nur in München, in Nürnberg, in Regensburg, in Würzburg gemeinsame Streifen von Bundespolizei und bayerischer Polizei, eine stärkere sichtbare Polizeipräsenz. Und wir sind dabei, einerseits die Deutsche Bahn und im Umfeld der Bahnhöfe dann die jeweilige Stadt oder der Freistaat auch die Videoüberwachung auszubauen, die ja doch auch eine abschreckende Wirkung hat. Aber zu dem einen Punkt, der vorhin auch angesprochen worden ist, dass sich natürlich jemand, der die Absicht hat, eine Gewalttat zu begehen, von einem Messerverbot nicht beeindrucken lässt, will ich nur ausdrücklich sagen, ja, das ist richtig und das müssen wir immer mit im Blick haben. Aber wir haben immer auch eine Reihe von Auseinandersetzungen, wo die nicht unbedingt von vornherein geplant waren und wo jemand halt leider aus einer jetzt neuerdings Mode gewordenen Dummheit heraus ein Messer einstecken hat und wenn sich dann ein Streit auch unter Bekannten oder auch Leuten, die man nicht mag, ergibt, dann ist es ein Problem, wenn jemand dann ein Messer einstecken hat, weil er es dann in diesem Streit, in der gewalttätigen Auseinandersetzung plötzlich zückt und dann erhält diese Auseinandersetzung eine ganz andere Dimension, wenn es nicht mehr nur um Raufen und Faustschläge geht, sondern wenn dann auch noch ein Messer im Spiel ist. Und deshalb haben, denke ich, für bestimmte Situationen solche Messerverbotszonen schon auch ihren Sinn. Mhm. Aber insgesamt klarer Auftrag an die Polizei natürlich, wenn es zu irgendwelchen Schlägereien kommt, greift die Polizei ein.
Herr Herrmann, vielen Dank. Müssen Sie jetzt noch weiter diskutieren oder ist es jetzt Feierabend?
Ja, wir sind noch nicht fertig und nebenbei wir treffen uns jetzt dann noch zum Abendessen im Auswanderermuseum hier in Bremerhaven. Auch eine ganz tolle Einrichtung, die auch an eine interessante Epoche der deutschen Geschichte erinnert. Und morgen haben wir dann das Finale, nochmal intensive Diskussion, morgen Vormittag mit dann hoffentlich auch klaren Beschlüssen.
Also wenn Sie nach den Nachrichten die 3 Minuten noch bei uns bleiben, dann würden wir noch gerne auf das Thema Femizide einmal schauen. Das hat nämlich der Vorsitzende der Innenministerkonferenz auch schon noch einmal gesagt, dass das ganz oben auf der Agenda ist. Aber Mitreden Deutschland diskutiert, schaltet sich jetzt erstmal ARD-weit kurz auseinander. Wir gehen in die Nachrichten rein aus Ihren gewohnten Infowellen zu Hause und hören uns danach diesen nächsten Nachrichten wieder. Sie können gerne mitreden unter der 08000 441777. Mit Ihrem Anruf entscheiden Sie auch, wo wir inhaltlich den nächsten Stopp einlegen. Unser großes Thema ist heute, ist Deutschland unsicherer geworden? Wie beantworten Sie das für sich? Teilen Sie das gerne unter der 08000 441777. Und nach den Nachrichten hören wir uns wieder.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Flugzeugabsturz im indischen Ahmedabad sind laut Polizei mehr als 200 Leichen geborgen worden. Von den 242 Menschen an Bord hat möglicherweise nur einer überlebt. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer geben. Für das Studio Neu-Delhi Stefanie Markert.
Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt sei. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Für die Aufklärung müssen Blackbox und Cockpit Voice Recorder ausgewertet werden, sagen Sicherheitsexperten.
SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid in der Ukraine und dafür, dass dort jeden Tag Menschen sterben, sagte Klingbeil in Berlin. Deutschland stehe zu Recht an der Seite der Ukraine. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine neue Sicherheits- und Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland verlangen. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Vorher hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für CureVac soll angeblich gut 1 Milliarde Euro gezahlt werden. Aus Mainz Sabine Geipel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie stritten sie sich um Patente. Nun will BioNTech den Wettbewerber aus Tübingen schlucken. Von einer Investition in die Zukunft der Krebsmedizin spricht BioNTech-Gründer und Firmenchef Ugur Şahin.
In Berlin-Köpenick sind in einem Wohnhaus 2 getötete Schafe entdeckt worden. Ein drittes hat noch gelebt. Anwohner hatten die Polizei gerufen, nachdem sie Schreie gehört hatten. Nach Angaben der Ermittler hat ein 41-jähriger Mann aus Rumänien die 2 Tiere in seiner Wohnung geschlachtet. Er behauptet, die Tiere